Mehl, Wasser, Salz. Fertig. Und lange gehen lassen.
Willkommen bei 101, dem Podcast aus dem Hotelzimmer. Mein Name ist Tom Flügge und ich treffe in der Suite des Waldhotel Bärenstein interessante Leute mit ihren spannenden Geschichten rund um Gesundheit, Wohlbefinden und in diesem Fall Ernährung. Denn ich spreche mit Nicolas Biere, Bäckermeister und Brotsommelier. Und am Anfang habe ich ihn gefragt, wie sich das Bäckerhandwerk in den letzten Jahren verändert hat.
Heute ist ja ein Bäcker gefühlt ja ein bisschen Ganztagesgastronom geworden. Also wir starten ja mit morgens früh Brötchen, belegten Brötchen, dem ganzen Snackbereich. Also wir haben viele Bäckereien bei uns in der Branche, an denen, wo der Snackanteil über 40% des Umsatzes ausmacht. Und dann gibt es ja oft, in den meisten Bäckereien kriegen wir ja schon von Suppen über einen kleinen Mittagstisch, Nudeln, wie auch immer, etwas. Dann gehen wir in den Nachmittagsbereich rein, wo es wieder Kaffeekuchenangebote gibt. Und am besten ist ja noch so, wenn die Filiale noch bis 20 Uhr, 22 Uhr auf hat, dass es dann nochmal abends nochmal irgendwie belegte warme Brote gibt. Also früher war ja unvorstellbar, dass ein Bäcker bis 22 Uhr auf hat oder 21 Uhr. Ne? Da bin ich immer recht dankbar, dass wir sehen durch diese Entwicklung Corona und auch gerade die Energiekrise, die das in meinen Augen jetzt vielleicht eines der positiven Dinge aus diesem Bereich, dass wir unsere Öffnungszeiten wieder beschränken. Warum muss ein Bäcker bis 20 Uhr seinen Laden aufhalten? Aber man muss schon sagen, viele Sachen gehen ja auch wieder zurück. Oder früher war es automatisch, dass die Teige nur mit Mehl, Wasser, Salz, Hefe gemacht wurden. Wenn überhaupt, am besten noch keine Hefe, langgeführter Sauerteig mit rein. Da sind wir gerade wieder auf dem Weg zu. Und das ist natürlich manchmal unvorstellbar. Oder sagen wir heute, warum hat man sich manchmal dadurch mit Backmischung wegentwickelt?
Du hast gerade schon was dazu gesagt, dass die Industrie als neuer Player dazugekommen ist. Gleichzeitig gibt es ja immer weniger inhabergeführte Bäckereien.
Man kann schon so sagen, dass im letzten Jahr 800 freie Bäckerstellen entstanden sind, einfach aufgrund von Betriebsaufgaben. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann sind wir mittlerweile, glaube ich, nur noch in ganz Deutschland 9.000 produzierende Betriebe. Und wir waren mal weit über 30.000 produzierende Betriebe. Also wenn wir in den letzten 20 Jahren. Dieses Bäckersterben gerade ist massiv geworden. Es gibt aber auch viele positive Sachen. Es gibt auch immer mal wieder kleine Bäcker, die sich aufmachen, die genau diesen Gedanken von Tradition, wir gehen zurück, unsere Teige kriegen eine 24, 48 Stunden lange Teigruhe, nur Mehl, Wasser, Salz, Hefe.
Wie war denn das bei dir? Also wann wusstest du, dass du in den Beruf gehen möchtest? Oder andersrum gefragt, wer wird denn heute noch Bäcker oder wer sollte Bäcker werden? Was braucht man dafür, und damit das auch Spaß macht?
Bei mir war es dieses Erste, dass ich also sozusagen in den Räumlichkeiten groß geworden bin. Wir hatten schon immer Mehl an den Händen. Ich habe immer sehr gerne bei uns, schon früher als ich klein war, sage ich mal so mit 12, 14, im Verkauf mitgearbeitet, schon immer samstags. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen mit angefangen, mit Produktion zu machen, als ich dann älter wurde. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht, weil zum einen mir der Kontakt mit den Menschen viel Spaß gemacht hat, gerade im Verkauf, aber auch dieses Erschaffen und durch bestimmte, dass man sich Mühe gibt, sieht das Produkt so aus. Und man sieht es, sage ich mal, ein paar Stunden später am Tag, und man sieht jeden Tag, was man erschaffen hat. Und ich finde, Bäcker hat auch immer viel mit Fleiß zu tun und Durchhaltevermögen. Das ist ja so, wenn wir sagen, wir machen einen Teig und dann wird der vielleicht nicht so, das Produkt wird nicht so, wie wir uns vorstellen, dann machen wir es am nächsten Tag ein bisschen anders. Und ich sag mal als Beispiel, führen wir den Teig etwas wärmer, falten den mal anders, arbeiten anders auf. Und so testet man sich auch ganz oft heran an das nächste Produkt. Und das finde ich, vergleiche ich immer damit, wie fleißig jemand ist oder wie viel Durchhaltevermögen er hat. Und manchmal dauert es halt, das ist bei uns genauso, 30, 40 Mal, bis wir sagen, jetzt passt das Produkt.
Mhm. Und das zu frühen Morgenstunden. Wann stehst du auf
morgens? Ich fange immer so halb vier an.
Halb vier, gut.
Also das ist auch nochmal, finde ich, ganz, ganz spannend, noch ganz kurz dazu, diese Anfangszeit zur Entwicklung der Bäckereien. Also früher war es ja so, ging es bei uns, vor 2 Jahren ging es auch noch um 0 Uhr los. Ne? Also da haben wir nachts um 0 Uhr angefangen, jetzt haben wir umgestellt. Jetzt fangen wir alle zusammen um halb vier an. Einfach weil wir die Teige früher aufarbeiten, dann länger liegen lassen in den Kühlungen.
Aber das heißt, dass die Rückentwicklung zu zum Beispiel einer längeren Teiggehzeit auch dazu führt, dass die Leute freundlichere Arbeitszeiten haben. Das ist ja eigentlich auch eine gute Entwicklung dann, ne?
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, wer da zeitig dran ist und so, der stellt sich auch immer gut auf für die Zukunft.
Aufstellen für die Zukunft, das ist vielleicht jetzt eine wunderbare Überleitung. Es gibt ja den
Gern geschehen.
Ja. Es gibt ja den Weinsommelier, den kennen ja viele. Jetzt ist mir letztens irgendwann ein Wassersommelier über den Weg gelaufen und es gibt auch den Brotsommelier. So, den gibt es glaube ich noch nicht so lange und wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe, gibt es auch noch nicht so viele. Aber fangen wir mal mit den Grundlagen an. Was macht ein Brotsommelier?
Ja, also spannend, sehr, sehr spannend. Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren die Ausbildung zum Brotsommelier gemacht. Die ging schon 10 Monate, war sehr intensiv. Ich glaube, insgesamt waren 60 Teilnehmertage dabei und war wirklich sehr intensiv. Und es geht gar nicht darum, sage ich mal, jetzt beim Brotsommelier noch ein noch besseres Brot zu backen, sondern es geht vielmehr darum, etwas über die Kultur, über die Brotgeschichte zu lernen und Brot zu verstehen, Brot zu interpretieren. Also wir haben wirklich in den Kursen intensiv, was für viele verschiedene Brotarten gibt es eigentlich, wo drin unterscheidet sich Brot, wenn wir schauen, mittlerweile ist ja das deutsche Brot Weltkulturerbe geworden und wir haben alleine 3600 eingetragene Sorten bei uns und was ein großer Bestandteil ist, ist natürlich Sensorik, also Brot wahrnehmen, Brot schmecken, Brot riechen, Brot zu sagen, warum ist das jetzt ein besonders gutes Brot, was macht eigentlich ein gutes Brot aus?
Gerade als du erzählt hast, es geht viel um die Frage, was für Brot gibt es eigentlich, klingt es ja mehr nach, ihr lernt da was, aber ein Brotsommelier soll ja später auch mal etwas tun. Was macht denn so ein Brotsommelier?
Ja, ein Brotsommelier soll natürlich einmal das Brot oder dieses Weltkulturerbe repräsentieren. Ne? Der soll natürlich dafür stehen, mit seinem Namen, mit seinem Charakter. Große Themenschwerpunkte sind Brot-Pairings, also was bedeutet, wir testen mal Brot mit Wein. Was macht Brot mit Käse? Was macht Käse mit Brot? Und das einfach mal bewusst wahrnehmen und das natürlich auch in die Welt hinauszutragen und zu sagen, wenn ihr den Käse zu dem Brot, dann passiert das auf der Zunge. Wir machen ja viel mit der Brauerei Strate hier zusammen. Und da gibt es ja natürlich auch eine Biersommelierin, die Frau Müller-Hiese. Und mit der machen wir immer wieder Abende, Bier- und Brotabende, wo wir verschiedene Brot- und Biersorten verköstigen und sagen, jetzt probiert ihr erst das Bier und esst dann das Brot. Genauso andersrum, weil es einfach ein ganz anderes Erlebnis ausmacht. Und ganz witzig, wir treffen uns immer so im Vorhinein und besprechen natürlich. Und wir haben echt Pairings dabei, die gehen gar nicht. Also das passt einfach nicht zusammen. Das gibt eine Disharmonie. Was nicht heißt, dass es, vielleicht war das falsch ausgedrückt, nicht gar nicht geht. Man kann natürlich immer einmal auf Harmonie testen, sage ich immer so. Also man weiß ja bestimmte Sachen, die passen einfach immer zueinander. Ne? Aber es gibt auch einfach Sachen, die passen nicht. Und dann passt zum Beispiel das Kirschbier passt nicht mit einem Zwiebelbrot. Also das ist vielleicht einfach so. Und das muss man die Erfahrung machen. Und dann kann man nochmal das wahrnehmen, warum passt das eigentlich nicht?
Noch irgendwie Sachen, so ein paar Beispiele, wo du sagen kannst, das ist jetzt ein ganz spannendes Pairing mit Brot. Probiert das zu Hause doch mal aus.
Ja, auf jeden Fall. Also was ich sehr, sehr spannend finde bei uns, was wir hier haben, ist so ein Lakritz-Schwarzbrot. Da legen wir den Schrot, das ist ein Vollkorn, 100%, legen wir in Lakritz-Sirup ein und dann kommt der Kornbeck dazu. Also eigentlich ein sehr herzhaftes Brot durch einen hohen Schrotanteil. Dann eine leichte Süße verliehen durch die Cornberries, durch den Lakritz natürlich einmal. Und das paaren wir mal mit einer Leberwurst. Also unvorstellbar, aber einfach mal ausprobieren mit einer richtig groben, lippischen Leberwurst. Schmeckt genial. Bei uns, was ich immer ein tolles Beispiel finde, ist, wenn man jetzt außerhalb zu Besuch kommt, wir haben ja unseren lippischen Pickard, Kartoffeln, geriebenen Teig und dann mit Rosinen versetzt und dann essen ja der Lipper oder der Hardcore-Lipper, ist ja da Leberwurst drauf. Mhm. So, dann, jeder, der von außerhalb kommt, so, ah, kannst du nicht. So, meistens essen ja Butter, Marmelade, Rübenkraut drauf. Aber Leberwurst, also es gibt nichts, was nicht geht, sag ich mal so. Man muss halt dann einfach sagen, ob das stimmig ist.
Ist dann die Aufgabe eines Brotsommeliers auch, Leute so ein bisschen zu sensibilisieren oder ihnen Mut zu machen, Dinge zu probieren?
Ja, also das zählt, kann ich zu 100%ig bejahen. Das ist es. Und wieder zu sagen, geht zum Handwerksbäcker, holt euch mal bei unserem Handwerksbäcker ein anderes Brot, ein ausgefalleneres Brot und legt das mal abends auf den Tisch mit ein bisschen Käse. Mhm. Und dann probiert ihr einfach mal selber. Also diese Pairings, das kann auch jeder selber machen. Man kauft sich 6 verschiedene Käse, 2, 3 verschiedene Brote und man probiert mal einfach, welches, was passt denn, was nicht. Also das ist, ich würde sagen, das ist schon abendfüllend. Also es kann auch aufregend sein und bei uns auch immer so, also wenn man sagt, ich möchte gerne mal so ein Pairing machen zu Hause mit ein paar Freunden, gerne einfach Bescheid sagen, ich mache euch mal 2, 3 ein bisschen verrücktere Sorten oder ein Erdbeerstuten oder sowas. Und dann guckt ihr einfach mal selber, nehmt mal 3 Flaschen Wein, macht euch auf und probiert mal so, was geht nicht oder so. Das ist schon spannend, ja.
Haben wir ganz viel über leckeres Brot gesprochen, über spannende Brotsorten, darüber, wie sich das Handwerk auch wieder bewusster wird, gutes Brot zu produzieren. Was macht denn eigentlich ein gutes Brot aus? Mal so ganz grundsätzlich.
Mehl, Wasser, Salz. Fertig. Und lange gehen lassen.
Gut, nächste Frage.
ja, wirklich, ganz plump ist es Mehl, Wasser, Salz und Zeit. Also genauso wie wir schon am Anfang eingeschnitten haben, ist, dass wir diese langen Teigruhen, dass wir nicht schnell produzieren, dass wir nicht irgendwas übertrieben gesagt durchackern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was wir natürlich ganz, ganz wichtig ist, was immer ein gutes Brot ausmacht, ist Sauerteig. Ganz verbreitet in Frankreich. Warum haben die Franzosen alle so ein gutes Baguette? Ich glaube einmal, weil es die Atmosphäre ist und weil sie es schön verkaufen. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil sie ein gutes Baguette machen und auch einfach viel Weizensauerteig in ihre Baguettes reinbringen. Und das finde ich, das kann auch immer jeder zu Hause machen. Und es gibt ja auch mittlerweile viel, viel Hobbybäcker, sehr gute Hobbybäcker sogar. Wenn man einfach mal eine Schale nimmt mit 100 Gramm Weizenmehl und 100 Gramm Wasser und ein Krümelchen Hefe rein, wirklich nur ein Krümelchen, vielleicht noch ein bisschen Honig rein, damit die Versäuerung ein bisschen schneller anspringt, also die Hefe anfängt zu arbeiten. Und lässt es einfach mal stehen. Und am nächsten Tag macht man das Gleiche. Und dann kann man den am dritten Tag eigentlich schon verarbeiten.
Kann man pauschal sagen, wie sich handwerklich gemachtes Brot von Industriebrot unterscheidet?
Also die Industrie hat ja nochmal eine andere Funktion oder eine andere Masse zu erfüllen. Das haben wir ja nicht. Wir wollen ja, gerade sage ich, wir als Handwerksbäcker wollen ja eine bestimmte Qualität, denn wir wollen ja auch ein bestimmtes Produkt rausbringen. Also ich möchte ja nicht irgendein Toastbrot bei uns liegen haben, genauso wie bei uns Toastbrot immer aus Dinkel besteht. Also wir können uns nur so abheben, indem wir ein bisschen anders denken. Und was unser Vorteil ist, wir können zeitlich arbeiten. Also wir können auch mit dem Zeit, wir können den Rohstoffen die Ruhe geben und in unseren Augen auch bessere und höhere Rohstoffe verarbeiten oder hochwertigere Rohstoffe. Ich denke mal so, wenn ich vorher schon Mist in den Teig reingebe, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Mist hier in einem Podcast, wenn ich vorher schon nicht was Gutes reingebe, dann kann auch hinten nichts rauskommen. Also muss ich ja anfangen und sagen, unser Mehl soll halt von den Feldern von hier kommen. So viel wie möglich, so nah wie möglich. Bei uns gibt es ein langgeführtes Brot, das hat 72 Stunden gelegen. Ich glaube, kein Industriebrot kriegen es hin oder keine Industrie kriegen hin, dass ihr Brot 72 Stunden Teigreifezeit hat. Ich denke auch immer so, dieser Begriff, kurzer Nachtrag, Teigruhe stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es Teigaktivitätszeit, weil der Teig in diesen 72 Stunden, der arbeitet. Die Hefen produzieren Aromastoffe, die produzieren Zuckerstoffe, es werden Enzyme abgebaut. Und dadurch ist auch dieses Brot vom Handwerksbäcker bekömmlicher.
Mhm. Du hast gerade gesagt, zwar bis zu 72 Stunden reift euer Brot. Weißt du, wie die Industrie, wie lang reift er durchschnittlich?
Natürlich gibt es das Toastbrot. Ich hatte keinen, das ist innerhalb von einer Stunde. Da ist der Teig gemacht, das ist durch die Maschine gelaufen, das ist aufgearbeitet, das ist dann ausgekühlt. Da geht ja auch um den Kühlungsprozess. Also das kommt heiß aus dem Ofen. Normalerweise unser Brot ist ja noch, wenn es um 9 Uhr aus dem Ofen kommt, ist das ja um 12 Uhr immer noch lauwarm. Dann ist ja noch manchmal noch schwierig mit Schneiden. Dann wird es exorbitant schnell abgekühlt, dann, damit es schnell geschnitten und verpackt wird und dann am besten noch sterilisiert, dann wieder erhitzt. Also es ist ja auch im Zeichen des, sagen wir mal, vom Klimawandel und der Energiekrise, ist es ja auch ein Wahnsinn, ne? Und ich finde mal auch ein gutes Beispiel ist, wenn man manchmal diese Aufbackbrötchen mal vergleicht im Supermarkt, ich sag mal, beim Handwerksbäcker, kostet normales Brötchen 40, 45 Cent momentan. Und wir schauen mal in den Aufbackbereich, die sind nicht günstiger als wir. Also ganz im Gegenteil sogar. Im Grunde, wenn ich die Zeit messe und kaufe mir ein tiefgefrorene Brötchen im Supermarkt und nehme die mit nach Hause, packe die noch bei mir in eine Truhe, dann hole ich die sonntags morgens rauf, heiz den Ofen auf, packe die aufs Blech. Also da kostet das Brötchen auch schon vorher hinein, halb gebacken 40 Cent. Da muss man mal vielleicht so ein bisschen drauf achten.
Gibt es irgendwelche entweder Brotsorten oder Pairings, Kombinationen, die du immer schon ausprobieren wolltest oder Dinge, die ihr gerade macht oder probiert mit anderen?
Oft ist so, wenn jemand kommt oder in ein Restaurant kommt und sagt, ich möchte gerne ein Brot von euch haben, dann sage ich, ja, okay, was macht dich denn aus oder was ist denn das Besondere? Also wir arbeiten gerade zum Beispiel hier mit Begemann Gin, wollen wir gerne einen Brot-Gin machen. Da wird der Sauerteig mit Gin geführt, Schüttflüssigkeit wird ein Gin mit drin sein und dann, was ist Gin, Wacholderbeeren? Und so wird es halt immer eine Kombo geben. Ich fand damals wirklich sehr spannend Lakritzbrot, weil ich einfach gerne selber Lakritz esse und da gibt es, finde ich, so kein No-Go. Und dann geht es natürlich, wie verarbeite ich das, das in die Sache für. Die Stratebrauerei haben wir jetzt so neue Treberlinge gemacht. Da ist im Grunde, ist ein Cracker soll sein für abends. Aber da ist sehr viel Treber drin, also sozusagen das, was beim Brauprozess überbleibt, verarbeiten wir dann wieder weiter bei uns in den Treberlingen. Schmeckt hervorragend, das ist super zum Abend, wenn man mal keine Chips essen will oder so. Spannend finde ich momentan auch gerade so, probieren wir gerade so Brotpommes aus, Propo, ich weiß noch nicht, wie man sie nennt. Ist im Grunde Brot, was, sage ich jetzt mal, überbleibt, dann kleinschneiden in so Streifen, einfach nur in so eine Heißluftfritteuse, wie man die so kennt, was man auch zu Hause hat. Reintun, bisschen Öl rein und dann schmeckt genial. Salz, Pfeffer, ein bisschen Gewürze drauf, fertig, reicht. Braucht man keine Pommes essen. Also ich finde, es gibt richtig viele tolle Sachen immer wieder und das macht ja auch gerade bei uns den Beruf aus. Also wer Spaß daran hat, irgendwas auszuprobieren, der ist da richtig. Ne? Und das, was uns ausmacht. Und dass die Leute, sag ich mal, zu uns kommen können und sagen können, wir haben das und das, könnt ihr daraus was machen.
Das war 101, der Podcast aus dem Hotelzimmer. Vielen Dank an Nicolas Biere für die Teilnahme, an das Waldhotel Bärenstein für die Produktion und an die Gesundheitsallianz Lippe für die Unterstützung. 101, den Podcast aus dem Hotelzimmer, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, also gleich abonnieren und das nächste Mal wieder dabei sein. Ciao, tschüss, sagt Tom Flügge.